Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Wir sind gerade hier in einer wunderbaren kleinen Serie zum Thema Verletzungen. Wir machen es am Beispiel Kirchenverletzungen. Aber wie immer, wenn du diesen Podcast kennst, kannst du diese Prinzipien übertragen auf deine Familie, auf deine Kirche, aber natürlich auch auf dein Business. Das Phänomen ist in unserem Land und im deutschsprachigen Raum ganz besonders so, dass viele ein großer Schmerz im Leib Christi ist. Er ist groß, viele sind Kirchen verletzt, haben Kirchen vielleicht verlassen. Aber auch Leiterinnen und Leiter fühlen sich verlassen, verraten, verletzt. Auch in der Kirche, von Kirche, und der Schaden ist groß. Es ist normal geworden, dass wir übereinander reden, dass es Podcasts gibt, dass wir nicht wissen, wie wir aus dieser Falle rauskommen. Und Verletzungen, haben wir letztes Mal angefangen anzuschauen, kann man mit folgendem Bild vergleichen. Aus teuflischer Sicht sind Verletzungen der effektivste Weg, besonders auch in der Endzeit, zu verhindern, dass die Welt Jesus erkennt und wir selber tiefer zu Jesus hinwachsen. Man kann sogar so weit gehen, Verletzungen sind wie das Kryptonit bei Superman. Vielleicht kennst du diese Geschichte von Superman, der einfach unfassbare übernatürliche Kraft hat, aber Kryptonit ihn absolut schwächt und er da gar keine Kraft mehr hat. Und Verletzungen, wenn wir heute noch tiefer angucken, sind das Kryptonit des Glaubens. Sie sorgen dafür, dass du keine Power mehr hast. Wir haben viele Angebote als Kirche, wenn du so in der Ehe zum Beispiel frustriert bist, dich eingemauert hast, innerlich empfehle ich dir dringend Amore, unsere Ehetage, unsere Ehe-Experience, die kannst du online vor Ort erleben. Aber auch im Business gibt es viele Dinge zu übertragen, weil man ist oft überrascht von der anderen Seite. Vielleicht bin ich als Mitarbeiter total überrascht, dass meine Leiterin auch verletzt ist. Wir verhalten uns manchmal gegenüber Leitern und gegenüber Chefs oder gegenüber Eltern so, wie wenn die keine Menschen wären oder keine Gefühle hätten. Ich kenne viele Leute aus der Kirche, die haben Businesses, sie haben Firmen. Und wenn ich mit diesen Chefs mich unterhalte, sind die mindestens so verletzt von ihren Mitarbeitern, wie die Mitarbeiter, wenn ich mit denen unterhalte, von ihren Chefs in den Kirchen. Genauso wie Kinder von Eltern und Eltern von Kindern verletzt sind. Deswegen haben wir angefangen anzuschauen, dass Jesus darüber redet in Matthäus 24,10, dass viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Das ist das Phänomen, was gerade ist und noch weiter zunimmt, weil Leute ja nicht nur Kirchen verlassen in der Verletzung, sondern auch den Glauben ganz oft hinter sich lassen, die Bibel hinter sich lassen und auf eine Art auch Gott hinter sich lassen und der Hass zunimmt. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus weiter sagt, dass viele falsche Propheten auftreten werden, die Leute verführen werden mit Lehren, mit Ansätzen, mit Podcasts, die dafür sorgen, dass ich noch verletzter bin. Und er sagt, die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen, da werden wir heute darauf eingehen, und die Liebe wird erkalten zwischen den Gläubigen, damit die Menschheit eben Gott nicht erkennt. Wir schauen uns jetzt weiter an, die Gesetzlosigkeit. Was sagt denn eigentlich das Gesetz? Gesetzlosigkeit würde bedeuten, dass durch Verletzungen ich bewusst oder unbewusst nicht mehr mich dem Wort Gottes unterordne und eigentlich auch der Autorität Gottes damit nicht mehr unterordne und meine eigenen Wege gehe. Ich fange mal an mit Markus 11, dem Gesetz. Da heißt es, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Der Teil der Bibelverse finden wir super. Den schreiben wir gerne auf Podcasten, hauen den an irgendwelche Wände und sagen, super, das machen wir mit. Und dummerweise geht der Vers auch weiter. Da heißt es dann, und wenn ihr da steht und betet, für was? Ich brauche einen Durchbruch. Ich möchte was empfangen. Ich möchte, dass mir was zuteil wird. Wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Da ist ein Wort damit dazwischen. Und man denkt dann erst, habe ich das jetzt richtig verstanden? Kann das ehrlich einen Zusammenhang geben, wenn ich nicht vergebe, dass dein Gott mir nicht vergibt? Und Vers 26 wird der Nagel nochmal auf den Kopf geballert. Da heißt es, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir nicht Vergebung leben, sind wir dem Köder des Feindes ausgeliefert. Wir sind in der Falle schon drin. Wir sind in der Falle der Unvergebenheit drin und deswegen erleben wir keine Freiheit, keine Vergebung, obwohl das Kreuz für uns da ist. Das Ziel des Teufels ist ganz klar, dass du keine Autorität im Gebet bringst, dass du keine Autorität hast, dass die Welt nicht Jesus erkennt und dass du in dieser Falle bleibst und wir weiter Friendly Fire machen und gegeneinander schießen in Familien, in Kirchen, im Business, anstatt in Einheit vorwärts zu gehen. Es ist wie das alte Bild vom Frosch. Vielleicht kennst du das, dass ein Frosch auf der Herdplatte, wenn es immer wärmer wird, er gar nicht merkt, wie es wärmer wird und auf einmal kocht er und ist tot. Verletzung, Kryptonit des Glaubens ist genau andersrum. Ich erfriere langsam und merke nicht mal, dass ich am Erfrieren bin. Was sind für Phänomene, dass du sehr wahrscheinlich Verletzung bist? Du hast vielleicht nicht mehr so die Leidenschaft für Jesus. Vielleicht bist du sarkastisch geworden. Vielleicht berührt dich der Worship nicht mehr so. Vielleicht sind, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist für dich gar nicht mehr so besonders toll. Was ist passiert? Dein Herz wird nicht mehr getroffen von der Gegenwart Gottes. Du bist abgekapselt. Du hast sehr wahrscheinlich Mauern gebaut um dein Herz herum. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, der erste Punkt ist, wir wollen Vergebung erleben, deswegen müssen wir auch vergeben lernen. Dann haben wir die Wertung, wenn wir das Wort Gottes angucken und nicht gesetzlos sein wollen. Der nächste Test, ob die Gesetzlosigkeit schon angefangen hat in unserem Leben, ist Sprüche 6, 16. Da heißt es, 6 Dinge sind es, die der Herr hasst und 7, die er verabscheut. Jetzt denken wir, es kommt wahrscheinlich irgendwas Moralisches, irgendwas Ethisches. Also was hasst Gott, was verabscheut der? Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und ein Mensch, der Uneinigkeit unter Brüdern sät. Durch Worte, durch Taten, durch Verletzungen. Wow. Warum hasst und verabscheut Gott das? Er verabscheut nicht dich und mich, wo wir das machen, aber er verabscheut das, was uns dorthin gebracht hat, die Verletzung, der Gossip, das Übereinanderreden, den öffentlichen Weg wählen als den direkten Weg. Apostelgeschichte 24 heißt es, Vers 16, daher übe ich mich darin, allzeit ein unverletztes Gewissen zu haben, gegenüber Gott und den Menschen. Hier heißt es, ich übe mich darin. Es ist ein Training. Und das ist unser Hauptproblem, wenn wir uns den Leib Christi angucken, inklusive uns. Wir sind nicht trainiert, wir sind nicht geübt darin, ein unverletztes Gewissen zu haben. Und deswegen kann das Kryptonit im Glauben zuschlagen, die Verletzung uns leben. Deswegen sind wir eingemauert, deswegen sind wir getrennt. Deswegen hat der Leib Christi oft keine Kraft und Familien keine Kraft, Ehen keine Kraft und Business keine Kraft. Wenn jemand körperlich sehr trainiert ist, wir haben in unserer Kirche ein paar Jungs, die machen ordentlich Bodybuilding. Und ich dir vorstellen würde, ich würde einfach an einen dieser Jungs vorbeigehen und ich würde ihn einfach mal mit ganzer Kraft, ohne dass er es weiß, schubsen. Diese trainierten Jungs, die gehen vielleicht ein, zwei Schritte zurück, sind überrascht, aber ich pralle ihn ab und danach habe ich mir mehr wehgetan als sie sich, weil ich habe gegen ihre Muskeln geballert. Ich hatte die Situation mal, gleiches Phänomen, ich habe mal Basketballcamps mitgeleitet und dort war ein Ex-NBA-Player, der immer noch gut durchtrainiert war. Und dann habe ich mir gedacht, das ist klar, als 20-jähriger, aufstrebender, junger Mann, ich mache mal ein 1 gegen 1 gegen diesen Ex-NBA-Player. Die sind doch bestimmt nicht so gut. Und dann habe ich es probiert, 1 gegen 1. Ich habe neben dem, dass ich nie den Ball gesehen habe, bin ich dann im Zweikampf zum Korb kurz hochgegangen. Ich bin an ihn gekommen in der Luft und ich bin ungefähr 1 Meter rückwärts oder 2 Meter rückwärts geflogen, lag am Boden, weil ich bin an seine Muskelmasse gekommen und die hat mich einfach zurückgeballert. Und der Kollege war nicht mein aktueller Spieler. Ich habe nichts daraus gelernt, weil beim nächsten Fußballcamp, das ich dann noch mitgeleitet habe, war ein Ex-Fußball-Bundesliga-Profi. Da habe ich gedacht, komm, ich probiere mal ein Kopfballduell gegen den. Kann doch nicht so schwer sein. Ich gehe zum Kopfballduell raus, er nimmt nur kurz seine Arme, ein bisschen raus, was noch legal ist, und ich fliege wieder durch die Luft, liege am Boden. Warum? Ich bin nicht so trainiert wie er. Ich habe nicht diese Muskeln. Wenn wir geistlich fit sind, wenn wir geistlich trainiert sind, dann treffen uns Verletzungen, aber sie hauen uns nicht um. Wenn ich das Gleiche machen würde mit einer sehr schmächtigen Person, ich so schubsen würde wie den Muskelmann oder so in den Zweikampf gehen würde wie der Kollege mit mir, dann würden wir meterweise durch die Luft fliegen. Und das ist ein Hinweis. Wo Schmerz und Verletzung in unserem Leben ist, heißt das biblisch gesehen, wir haben noch keine geistlichen Muskeln aufgebaut. Wir landen eher im Krankenhaus. Und deswegen hilft mir folgendes Bild. Wenn wir verletzt sind, körperlich, und wiederhergestellt werden, müssen wir oft zur Physio gehen. Ich weiß nicht, ob das schon mal das hattest, dieses schmerzhafte Privileg, zu einem Physiotherapeuten zu gehen. Und ich rede nicht darüber, du bist ein bisschen verspannt, brauchst ein bisschen Massage, Mediumsmassage, Strongmassage, Softmassage. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine einfach wirklich Physiotherapie. Da, wo ich Verletzungen hatte, zum Beispiel den Meniskus gerissen habe, war das unfassbar schmerzhaft. Der Kollege ist dort reingegangen und ich hätte ihn eigentlich jedes Mal fast einen unterhauen können. Ich dachte, Junge, bleib mal locker. Warum hat er das gemacht? Er hat gesagt, wir müssen in den Schmerz reintrainieren, damit du wieder beweglich wirst. Und so ist bei der Verletzung. Wir haben Schmerz. Und bei Verletzungen rede ich jetzt immer nicht über Missbrauch, ganz wichtig, und nicht über Gewalt. Ich rede nicht über Themen, die einfach Straftaten sind. Dafür haben wir eine Kirche, wo wir einen Ehrenkodex haben, gibt super Podcasts dazu. Die muss man melden, die muss man konfrontieren. Ich rede über die Art Verletzung von 90% von uns, die zwischenmenschlich sind, die kein Missbrauch sind, sondern verletzend sind zwischenmenschlich. Über die rede ich jetzt. Und da sagt, ist das gleiche Prinzip, Gott und der Heilige Geist will mit mir in den Schmerz reintrainieren. Wie mache ich das jetzt? Das Erste ist, wenn ich reintrainieren möchte und einfach diese Muskeln aufbauen möchte, ist, dass Gott mich einlädt, für meine Feinde zu beten. Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich hatte jahrelang folgende Idee, Feinde sind halt die, die Christen töten. Ich habe doch keine Feinde. Ich habe folgende Definition für mich gefunden. Jede Person, die mich irgendwie emotional macht, die meine Gefühle oder meinen Gedanken, ich mich um sie drehe, entweder in so einer innerlichen Diskussion oder in einer emotionalen Sache, wenn ich sie sehe. Jede Person ist für meine Seele ein Feind. Meine Seele empfindet die Person als Feind. Sonst würde ich nicht emotional werden, wenn ich an sie denke. Sonst wäre ich nicht in Argumenten drin, warum das alles gar nicht geht. Und sonst würde ich auch nicht schlecht über die Person reden, wenn sie nicht da ist. Dann ist sie bereits für mich ein Feind. Mit dieser Definition wage ich zu behaupten, dass wir alle Feinde haben. Wir alle haben mindestens eine Person in der Familie, in der Kirche oder wo auch immer im Business, die uns sauer macht, die uns emotional macht. Und jetzt sagt Jesus, bete für diesen Feind. Bei mir war es vor einigen Monaten wieder Wochen so, dass ich im Gebet im Impuls hatte, dass der Heilige Geist mich einlädt, für zwei Menschen zu beten. Diese zwei Menschen, in dieser Definition von Feinde, waren meine Feinde für meine Seele. Sie haben mich aufgeregt, die Art und Weise, wie sie umgehen, wie sie manchmal sich öffentlich äußern, intern äußern, wie sie mit Theologie umgehen, anderen umgehen. Und ich habe gemerkt, es hat mich was gekostet. Und ich habe angefangen zu beten. Und das ist wie bei der Physiotherapie. Wenn du anfängst, fängst du mit ganz wenig Gewicht an. In dem Beispiel ganz wenig Gewicht war, Gott, ich bete dich für diese Person, segne sie, Amen. Es war sehr willensorientiert. Ich habe nichts gespürt. Es war reiner Gehorsam. Und so fange ich nach dem Meniskus an, mit einem ganz kleinen Gewicht zu trainieren. Dann geht Gott einen Schritt weiter. Psalm 35, da challenge er dann noch viel mehr zu beten. Da heißt es, es treten ungerechte Zeugen auf. Sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösen. Verwaist ist meine Seele. Also hier ist jemand enorm verletzt. Ungerechte Zeugen, Ungerechtigkeit. Gutes wird mit Bösen vergelten. Die Seele ist wirklich verletzt. Und jetzt geht's weiter, Vers 13. Ich aber legte das Trauergewand an, als sie krank waren. Crazy. Als die anderen krank waren, nimmt hier der Autor Trauergewand, beugte meine Seele mit Fasten und betete mit gesenktem Haupt für sie, also für die Feinde meiner Seele. Ich ging einher, als wäre es mein Freund, mein Bruder und lief trauernd beugt, wie einer, der um seine Mutter Leid trägt. Wow. Das höhere Gewicht bei der Physiotherapie wäre jetzt, ich fange mit Gottes Hilfe an, für meinen Feind meiner Seele so zu beten, als wäre es mein Freund, mein Bruder oder meine Mutter und ich fange an zu fasten. Bevor ich fasten gehe, kurz übers Beten. Das Interessante ist, als Gott mich gechallenged hat, für die zwei Kollegen zu beten, von Tag zu Tag merkte ich, dass mein Herz sich verändert hat. Es wurde offener, die Gebete wurden langsam länger, das Gewicht in der Physiotherapie nahm zu und auf einmal hatte ich den Blitzgedanken, einen der beiden eine ermutigende Nachricht zu schicken. Und ich habe angefangen, es zu schicken. Das wäre noch zwei Wochen vorher undenkbar gewesen. Warum? Ich war ja in meiner Verletzungsfalle. Es war zu schmerzhaft. Auf einmal segne ich sie. Und über 5, 6 Wochen hin habe ich gemerkt, dass mein Herz sich komplett geändert hat. Die beiden Kollegen haben sich nicht verändert in ihrer Einstellung, in der Art und Weise, wie sie umgegangen sind oder mit mir umgegangen sind. Sie waren noch gleich in meiner Perspektive. Aber weißt du, was nicht mehr gleich war? Mein Herz. Mein Herz war durch Vergebung, das ist eine Entscheidung, und durch die Physiotherapie Gottes, nämlich Gebet für die Feinde meiner Seele, nicht mehr das Gleiche und hat mehr Liebe gewonnen denn je. Und auf einmal war ich innerlich frei, ohne dass wir schon in einer gemeinsamen Beziehung weiter vielleicht vorwärts gehen können. Und das ist ganz wichtig. Ich bete nicht das, was sich richtig anfühlt im Reich Gottes. Ich bete das, was eine göttliche Wahrheit ist. Deswegen, bei der Physiotherapie, am Anfang tut es weh, wenn ich dort bete. Es ist totale Überwindung. Aber wenn du das weitermachst, dieses Prinzip eingehst, ich entscheide mich zu vergeben, nicht weil die andere Person es verdient hat, nicht, weil die andere Person so toll ist und nicht, weil ich damit irgendwas gutheiße, sondern weil ich raus muss aus dieser Falle der unfähigen Gegebenheit. Ich muss raus aus der Mauer des Schutzes, in Anführungsstrichen der Gefängnismauer. Ich muss dort raus. Das heißt vergeben. Und vergeben bedeutet nicht versöhnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist der Unterschied? Du kannst bei Jesus am Kreuz das nachvollziehen, was er macht, was der Unterschied ist zwischen vergeben und versöhnen. Jesus betet am Kreuz für alle, die ihn verleumden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt nicht, vergib ihnen, wenn sie es einsehen. Vergib ihnen, wenn sie mich auf den Knien anflehen und umkehren. Vergib ihnen, wenn sie einfach deutlich zeigen, Reue zeigen. Vergib ihnen, er sagt einfach, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung hat nur mit meinem Herzen etwas zu tun, dass ich rauskomme aus diesem Schmerz. Gebet für meine Feinde sorgt dafür, dass ich Physiotherapie mache und mein Herz wieder voller Liebe ist und voller Freiheit ist. Versöhnung bedeutet, dass wir alle das Kreuz annehmen müssen. Wir alle müssen an den Punkt kommen und sagen, ich schlage von meiner Seite ein, ich kehre auch um, ich nehme das Kreuz an. Dann passiert Versöhnung mit Gott. Dann gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Vergeben kann ich, unabhängig davon, ob mein Gegenüber mitmacht, unabhängig davon, ob der andere es einsieht, unabhängig davon, ob der andere noch am Leben ist. Versöhnen braucht es zwei. Und dafür braucht es auch eine Veränderung des Verhaltens. Ich rede auch hier wieder nicht über Missbrauch oder über Misshandlung. Jemand, der jemanden schlägt und dann denkt, er muss immer wieder vergeben. Ja, er muss immer wieder vergeben für sein Herz, aber er muss sich nicht versöhnen. Wir müssen nicht gemeinsam in die Zukunft gehen, wenn der andere weiter destruktiv unterwegs ist. Also siehst hier, die Physiotherapie ist Beten. Aber die Physiotherapie, haben wir vorhin ja auch gelesen im Psalm 35, er fastete auch. Warum ist Fasten jetzt in Verletzungen eine weiter wichtige Sache? Ich lade dich ein, Jesaja 58 zu Hause zu lesen. Ich kann nur Ausschnitte machen. Aber da geht es darum, dass Gott ein Feedback gibt darüber, welches Fasten ihm gefällt und welches nicht. Und er sagt in Vers 4, siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Wow. Hört sich das ein bisschen nach unserer Zeit an? Zanken, streiten, dreinschlagen, jeder redet über jeden, wie ich mache, rede öffentlich, Podcast, was auch immer. Und aber wie gesagt, unsere Podcasts, die wenigsten von uns machen Podcasts, die meisten machen einfach den privaten, in Anführungsstrichen Podcast, dass ich einfach nur über Leute rede. Und dann heißt es hier, ihr fastet gegenwärtig so, dass euer Schreien von mir nicht gehört wird. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schisshalm und in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen den Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht und dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst, aus jegliches Loch zerbrecht? Wen unterdrücke ich? Jemand, dem ich nicht vergebe. Wo sind ungerechte Fesseln? Wo ich jemand nachtrage und Unvergebenheit bin, wo ich ein Joch zulasse. Deswegen ist Fasten ein wichtiger Schlüssel. Ich hatte das vor kurzem wieder einen Effekt, wo ich das tiefer lernen durfte. Es gab eine Situation, wo ein junger Mann einen Podcast aufgenommen hat über unsere Kirche. Und das hat mich sehr traurig gemacht, hat mich sehr geschmerzt, weil ich diesen jungen Mann sehr liebe von Herzen und auch ihm wünsche, dass auch vieles anders gelaufen werde. Und es auch Fehler passiert in unserer Kirche, die mich traurig machen, wo auch viele Gespräche gelaufen sind von Leitern von uns, mit ihm bis zum Dreivierteljahr jemand ihm nachgegangen ist, Einzelgespräche geführt hat und so weiter und so weiter. Und ich war aufgewühlt. Aufgewühlt wegen dem jungen Mann. Ich war aber auch aufgewühlt von den Aussagen, die besonders von dem Podcast-Macher dort projiziert wurden in unserer Kirche, der nie in unserer Kirche war und uns auch gar nicht kennt. Und ich hatte dann in der Früh den Gedanken, faste 3 Tage. Ich hatte aber gar keine Lust. Ich war ein kleines Opfer. Ich habe mit Gott gerungen, habe gesagt, nein Gott, mein ganzes Leben ist schon Fasten. Ich faste bestimmt nicht und ich bin schon verletzt. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mich einlädt und erzieht und sagt, doch, vertraue mir, mach es. Bin dann zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, wie es mir geht, dass ich aufgewühlt bin, ich weiß, was ich machen soll, wie ich damit umgehen soll. Und dann sagt sie, du, mein Blitzgedanke ist einfach, du solltest mal 3 Tage fasten. Hat mir noch weniger gefallen, dass sie es gesagt hat. Und hat es noch mal jemand gesagt. Und dann war irgendwann die Erziehung Gottes klar, geh einfach ins Fasten. Ich sage dir, was das Phänomen war. Im Fasten wird der Prozess verstärkt, dass du bittere Wurzeln in deinem Leben erkennst, dass du tiefer erkennst, wo du vergiftet bist, dass du schneller und wachsamer bist, dass du schneller umkehrst, dass dein Herzenboden bearbeitet wird und das dafür sorgt, dass du noch schneller in die Vergebung reinkommst. Nach diesen 3 Tagen konnte ich vergeben, konnte ich loslassen, konnte viel beten für den jungen Mann, habe ihn mehr geliebt, noch mehr den Wunsch, dass noch mehr Heilung reinkommt. Ich habe mit unserem Staff drüber geredet, wo müssen wir Dinge lernen, wo sind Fehler passiert, was bedeutet das eigentlich? Aber mein Herz war freier. Oder wie eine Leiterin aus unserer Kirche mir erzählt hat, die in einer anderen Kirchensituation war, dass sie total herausgefordert war von dem Pastor und auch verletzt war in einer Situation und dann auch im Fasten und Gebet auf einmal Dinge aufgedeckt wurden, Gott Dinge geklärt hat, sie vergeben konnte, sie loslassen konnte und anfangen konnte, für diesen Feind ihrer Seele, in dem Beispiel der Pastor, zu beten und durch Fasten die Durchbrüche waren. Wir haben immer im Januar eine 21-tagige Fasten- und Gebetszeit und ich sage dir, das sind Zeiten, wo Gott grundsätzlich mir Sachen zeigt, wo habe ich Feinde in meiner Seele? Wo muss ich reingehen? Wo vergebe ich? Wo entscheide ich mich zu vergeben? 2. Timotheus 2,24 heißt es, wer Gott dienen will, und das sind wir als Leiterinnen und Leiter, deswegen hörst du diesen Podcast, wir wollen Gott dienen, jetzt kommt's, sollen sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen, andere geduldig im Glauben unterweisen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. Wow. Bereit sein zu ertragen, nicht öffentlich dagegen zu gehen, nicht dagegen zu schießen, kein Friendly Fire zu machen, selber anzufangen. Ich glaube, dass Gott dich einlädt, als Leiterin und Leiter, ein Vater und eine Mutter im Glauben zu sein. Das bedeutet, dass ich Leute auch mit Gottes Hilfe liebe, dass ich für meine Feinde der Seele bete als Leiter. Und als Leiterin und Leiter hast du viele Feinde deiner Seele. Wenn du ehrlich wirst, wirst du merken, wie erschreckend viele du hast. Und in Klammern, es sind nicht wirklich die Feinde, aber meine Seele empfindet sie so. Weiter heißt die Stelle, er soll versuchen, alle, die sich der rettenden Botschaft widersetzen, mit Güte auf den richtigen Weg zu bringen. Denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Da können sie wieder aus der Falle des Teufels befreit werden. Weißt du noch, was die Falle des Teufels war? Der Köder des Feindes, Unvergebenheit, in Verletzung bleiben, irrlehren glauben, Falschpropheten glauben, sodass sie sich von ihm für seine Zwecke missbrauchen ließen. Und wir wollen nicht mehr Menschen sein, die vom Teufel für ihre Zwecke missbraucht werden. Wir wollen nicht mehr den Köder des Satans schlucken, sondern wir wollen wie Josef sein. Wir wollen eine Generation von Josef sein als Leiterin und Leiter in unseren Familien, in unseren Firmen und auch in unseren Kirchen. Weil Josef, ich habe es im letzten Podcast dir gesagt, hatte so viele Optionen, die Bitterkeit zu schlucken, hat es aber nicht gemacht. Und dadurch hat er sein Calling gelebt und weiß, was sein abgefahrenes Calling war, seine Brüder zu retten. Die, die ihn verletzt haben, sein Volk, sein Vater, seine Brüder zu retten, das Volk Gottes zu retten. Stell dir vor, er wäre in Bitterkeit gegangen, er hätte sein Calling nicht vollenden können. Gott hätte jemand anders auswählen müssen, um das Volk Israel zu retten und seine Brüder zu retten. Er ist nicht in der Unvergebenheitsfalle geblieben. Er ist rausgekommen, trotz Verleumdung, falscher Anklage, Gefängnis, übersehen werden, verraten werden. Hat er sein Herz offen gehalten, indem er sich entschieden hat zu vergeben. Es ist eine Entscheidung. Indem er sich entschieden hat, so sehe ich das, für seine Feinde, seine Brüder, seine leiblichen Brüder, bei uns sind es vielleicht geistliche Brüder, zu beten. Und durch diesen Prozess er immer wieder Heilung erlebt hat und Freiheit erlebt hat und er sein Calling leben konnte. Ich bin ganz unruhig in mir, weil es spricht mir das Herz, dass der Teufel es so einfach hat, uns alle in so Friendly Fire zu verwickeln und die Kirche und Leib Christi an den Punkt gebracht hat, wo wir uns gegenseitig zerfleischen, schlecht miteinander reden, die Kirche verlassen. Der Teufel möchte, dass unsere Liebe erkaltet. Wir als Leiterinnen und Leiter sagen ab heute nicht mehr. Der Teufel möchte, dass wir in Isolation kommen. Warum? Der brüllende Löwe geht herum und schaut, wen er verschlingen kann. Und wenn wir in Isolation sind, aufgrund von Verletzungen und uns eingemauert haben, in unseren Schutzmauern gegen Verletzungen, dann kann er uns verschlingen. Wir wollen lernen, als Leib Christi dort reinzuwachsen und die Vergebung dafür zu entscheiden, für unsere Feinde zu beten und zu merken, dass unser Herz sich verändert und so vielleicht viel mehr Versöhnung ist, als Versöhnung möglich ist, als wir dachten. Ich möchte zum Schluss, wenn du da bereit bist, dich in einem Gebet anleiten und wenn du möchtest, bete das mit, für dich als Leiterin oder Leiter, aber auch für deine Familie. Jesus, du hast mir das Gebot gegeben zu vergeben, so wie du vergibst. Ich übernehme Verantwortung für meine Sünde, wo ich verletzt geblieben bin. Ich wähle und entscheide mich jetzt zu vergeben. Ich lasse los. Vergib mir und reinige mich mit deinem Blut. Ich lade dich ein, jetzt diese Namen, die dir jetzt gleich kommen werden, zu flüstern. Heiliger Geist, zeig uns jetzt die Namen von Menschen, wo unsere Seele sie als Feind empfindet. Wo werden wir emotional? Wo hängen wir fest? Zeig uns die eine oder die vielen als Leiterin und Leiter. Ich möchte dir einen Moment geben, wo du jetzt diese Namen aussprechen kannst im Gebet. Wenn du länger brauchst, drück kurz auf Pause. Ich bete jetzt für jeden, der das jetzt schon gemacht hat. Jesus, wir geben diese Personen und wir wollen gehorsam sein als Leiter und Leiter, Leiterinnen und Leiter. Wir wollen anfangen zu beten für diese Feinde. Veränder du unser Herz. Hol uns raus aus dieser Schutzmauer. Hol uns raus aus diesem Teufelskreislauf. Heiliger Geist, dien uns. Hilf uns. Gieß deine Liebe aus in unser Herzen. Und ich spreche dir jetzt zu als Leiter und Leiter. Du bist dafür gerufen, ein Josef zu sein. Mit Gottes Hilfe nicht in Verletzungen zu bleiben, sondern die Brüder und Schwestern, die dich verletzt haben, zu retten, indem du auch weiter auf sie zugehen kannst, wo Gott dir den Auftrag gibt. In Jesu Namen. Amen.